Reden wir vielleicht zuerst über diese Gattung, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Was genau meint er, wenn er die Werke, die wir hören, Orchester- oder Ouvertüren-Suiten nennt?
Eigentlich ist es eine Erfindung der Deutschen, diese instrumentale Gattung. Also man nimmt alles aus Frankreich, was man attraktiv fand, also so ein Ouvertürensatz mit einem prächtigen, punktierten ersten Teil. Gefolgt von einem kontrapunktischen, aufgeregten, schnelleren Teil. Und dann folgen eine Serie von Tanzsätzen, also daher die Bezeichnung Suite. Und eigentlich alles, was so die Quintessenz vom französischen Stil hat Telemann begriffen in der Art, wie er diese Tänze komponierte, ist es immer so, dass das Bewegungsgefühl von jedem einzelnen Tanz übrig bleibt, auch wenn die Sprache nicht mehr rein französisch ist. Und das finde ich das Geniale von Telemann, dass er so den Inbegriff von einem französischen Tanzsatz kapiert hat und das verwandeln konnte. Also großartig.
Hier der Vergleich. Eine Passe-Pied von Jean-Philippe Rameau. Und eine Passe-Pied von Georg Philipp Telemann. Er hat sich nicht nur in französischer Musik sehr gut ausgekannt, es gibt eben auch italienisch klingende Satzüberschriften, polnische und alles andere auch.
Genau, das ist also gerade in dieser eine Ouvertüren-Suite, die wir gemacht haben, in B-Dur, ist das eine unglaubliche, fantastische Mischung vom gerade italienischen und französischen Stil. Also die Form als solches bleibt französisch, die Architektur, sagen wir mal. Und vom Inhalt her kommt dann aber eigentlich fast wie Concerto-Sätze. Das heißt, dass er ein Solo-Instrument, in dem Fall eine Oboe oder eine Geige, als Solo-Instrument herausholt. Und auf einmal hat man das Gefühl, oh, das ist jetzt ein Solo-Konzert.
Und auch entsprechend schwer und anspruchsvoll für die Solo-Oboe dann?
Ja, es ist unglaublich virtuos geschrieben, aber auch unglaublich befriedigend, sowas zu spielen, weil er auch sehr viel Raum lässt für wirklich italienische Verzierungen dann. Also man ist wirklich aus jeder Schublade gefordert, seine Erfahrung und Wissen irgendwie mit einfließen zu lassen.
Affettuoso e molto adagio, italienischer geht's fast nicht mehr. So hat Telemann in dieser B-Dur-Ouvertüre einen langsamen Satz überschrieben. Eine Arie für zwei Solostimmen, ein Duett für eine Violine und eine Oboe. Also man kann schon sagen, so etwas Europäisches in seiner Musik, sozusagen Telemann der European Union.
Das stimmt. Also es ist wirklich der Kosmopolit. Er ist ja eigentlich nicht so viel gereist.
Er war ein Stubenhocker eher, oder?
Ja, das ist unglaublich, was er alles mitbekommen hatte.
Und wo hat er die Infos hergehabt?
Also er hat einen regen Briefwechsel gehabt mit allem, was Namen und Rang hatte. Er und Händel haben zum Beispiel auch viel Kontakt gehabt und die schrieben sich auch auf Französisch immer. Das ist interessant. Aber er hat ganz genau gewusst, was alles in Paris los ist und was in Rom los ist, auch wenn er selber diesen Weg selten angegangen ist.
Also er hat offenbar auch bei seinen Zeitgenossen Eindruck gemacht mit diesem Goumelet oder Gourgeuni, wie man das dann genannt hat. Und einer hat was Lustiges geschrieben, der Johann Adolf Scheibe. Im Kritischen Musikus sagt er, also was der alles verbindet miteinander, das Wollüstige der Italiener, das Leichtsinnige der Franzosen, das Tiefsinnige der Deutschen und das Spöttische des Polen. Was ist zum Beispiel leichtsinnige französische Musik, damit ich da was einspielen kann?
Also leichtsinnig ist vermutlich, wie er den Inhalt von einem strengen Tanzsatz interpretiert. Also er würde alle richtigen Schritte verwenden, aber er würde das mit einem Witz und einem Humor bringen, dass man wirklich einfach mitkichern muss. Also der hat eine melodische Begabung, die man eigentlich den Franzosen abgesprochen hatte, aber er schafft eine Gefälligkeit, das klingt jetzt auch ein bisschen nicht so positiv, aber die Gefälligkeit im Sinne von, das versteht auch jeder und ist sehr eingängig, das ist sehr schön für ein Publikum, das zu verstehen, weil es eine gewisse Leichtigkeit, eigentlich das, was Leopold Mozart dann später sagt, jeder Bauern kann die Melodie nachpfeifen nachher. Also so etwas, was leicht vom Herzen geht und lustig einfach.
Hier die Bourrée en écho alternativement aus der Ouvertüre Estur. Leichtsinnig könnte man hier zum Beispiel die Art und Weise bezeichnen, wie Telemann mit dem Echo herumspielt. Manchmal ist es eines, manchmal sind es aber auch zwei. Manchmal kommt das Echo von der Blockflöte, manchmal aber auch von den Tutti-Streichern. Manchmal fügt das Echo auch noch ein bisschen was Neues hinzu, macht sich also selbstständig. Und manchmal echot der Flöte nur mehr eine einzelne Geige hinterher, die anderen schweigen. Kunststück. Was sollen sie denn auch noch sagen, wenn diese beiden so verliebt losdrillern und zwitschern? Gut, wir fangen an mit der Suite Amol für Altblockflöte, Streicher und Continuo. Weiß man, für wen er dieses Stück geschrieben hat?
Ja, das war ein Blockflötist, Traversflötist, Michael Böhm hieß der. Es gab ja zwei Suiten für Blockflöte, also diese Amol und dann noch die Estur Pastorell. Und wir gehen davon aus, dass das Böhm war.
Ich schlage vor, wir nehmen ein Stück daraus. Du erzählst uns ein bisschen was. Ich habe gedacht, die Air à l'Italien. Interessanterweise sagt er eben nicht Aria Italiano, sondern er bezeichnet diese italienische Aria in Französisch. Haben wir es hier mit einer Diva zu tun, die da ihre Koloraturen absondert? Das ist vielleicht ein Bild dazu.
Ich glaube, dass er da wirklich ganz viele Affekte einpackt, so wie das in seiner musikalischen Sprache üblich ist. Also was wir sehen, ist unglaublich, unglaublich viele ganz große Intervalle. Und die großen Intervalle vor allem natürlich, also ein Publikum damals hat ein steigender Sext als Esclamatio wirklich erlebt. Also das ist ein Ausdruck größter Verzweiflung, oder?
Sing uns doch noch gleich eine kleine Sechste, damit wir die auch hören.
Bombi. Das ist ein großer Sprung und es war in dieser Zeit einfach ein Code, also ein Publikum hat es gehört und gleich verstanden. Oder eine fallende Quinte, womit der Satz anfängt. Also das sind alles Intervalle, die man natürlich im, sagen wir mal, im rationalen Geist dieser Zeit auch versucht hatte zu kategorisieren und sie auch ganz gezielt einzusetzen.
Und die fallende Quinte steht für den großen Seufzer?
Das ist eine Verzweiflung, auch ein Verzagen. Da in dieser ersten kleinen Phrase gibt es eine verminderte Quarte drinnen, das ist auch eine ganz große Verzweiflung. Damit spielt Telemann mit den Affekten der Traurigkeit. Und wenn man Matheson und anderen Kollegen aus der Zeit liest, sieht man, wie differenziert sie mit zum Beispiel Trauer umgehen. Also wir haben heutzutage die Tendenz zu sagen, ja, mir geht es so schlecht, ich bin depressiv. Aber was heißt diese Depression? Was hat es da für alle möglichen Farben und Facetten? Und er bringt diese langsame Teil natürlich als Da Capo, wie eine Da Capo-Arie.
Und es gibt einen schnellen Mittelteil. Was passiert denn da mit der Flöte, dass die sich aufrafft? Oder?
Er verwendet erstmal rhythmische Ideen, dann natürlich die Richtung von der Melodie ist immer wichtig, runter oder rauf. Und das ist ein interessantes Mittel natürlich, um man täuscht etwas vor. Ich gehe nach unten eigentlich, weil ich nach oben will. Und mit diesem Spiel da, das ist natürlich unglaublich aufregend. Kommt es Da Capo und so wie in eine italienische Arie erwartet er natürlich dann von dem Solisten Verzierungen zu ergänzen. Thank you.
Telemann zum Zweiten, das ist die Suite F-Dur. Da gibt es eine Welterst-Einspielung. Das heißt, du hast diese Partitur entdeckt, ausgegraben. Wo hast du die gefunden?
Ich war nicht die Ausgraberin, sondern ein Musikwissenschaftler aus Ostdeutschland, der heißt Manfred Fechtner. Das war ihm ein sehr großes Anliegen, dass wir diese Alster-Ouvertüre in dieser Fassung erarbeiten. Und zwar gibt es eine Fassung für Streicher und Bläser, so wie man das üblicherweise hat bei Telemann. Und in diesem berühmten Schrank in Dresden im Archiv liegt aber ein Stimmsatz nur für Bläser. Und die wurde bis jetzt noch nie aufgenommen. Und es ist also für 4 Oboen, 4 Hörner und 2 Fagotte. Das ist ein herrlicher Kolorit, weil er diese Hamburger Straßen- oder Alstergeräusche mit einbezieht in dem Werk. Also es ist so eine lustige Mischung von fast programmatischen Ideen und immer trotzdem noch wieder in der Form der französischen Ouvertüren-Suiten-Gattung.
Jetzt war es dann nach Telemann eigentlich mal so, dass man sich einen schlechten Ruf eingehandelt hat, wenn man klangmalerisch komponiert hat und Lust hatte, mit Tönen eben eine Situation oder eine Szene zu beschreiben.
Ja, es ist, bei Telemann hat er ja auch diese Hamburger Ebbe und Flut, also offensichtlich war er fasziniert vom Wasser und was sich da alles abspielt und die Symbolik von Naturerscheinungen ist natürlich in dieser ganzen Zeit, also im 18. Jahrhundert, ein wichtiger Punkt. Also, und nicht nur in der weltlichen Musik, sondern auch in der geistlichen Musik. Verwendet man für gewisse Figuren, um Wasserquellen oder um Tränenquellen darzustellen oder um den Schlaf bzw. die Steigerung des Schlafs, der Tod. Also man verwendet gerne gewisse Intervalle oder rhythmische Figuren oder melodische kleine Figuren. Und natürlich auch die Farben der gewissen Instrumenten. Und die Blasinstrumenten haben doch häufig eine pastorale Heimat für diese Komponisten. Und das war auch so ein Code, was das Publikum einfach verstand. Man fühlte sich sofort transportiert in eine pastorale Ebene.
Aber er geht hier schon noch einige Schritte weiter, würde ich mal sagen. Also beschreibt zum Beispiel das Echo an der Alster oder die Hamburger Glockenspiele, also auch was ganz Konkretes. Der Alsterchef hat Dorfmusik und wie später bei Mozart, die das nicht so ganz beherrschen, hat er das eigentlich schon früh, also er ist auch so ein bisschen kritisch und spöttisch.
Ja, genau, also da merkt man Telemann als so sehr aufgeklärter Geist, der kennt die Mythologien und die Bilder, die man hat aus Anfang der, sagen wir, der Neuzeit überhaupt. Und er bringt es aber in eine sehr pragmatische, sehr lebendige Form, wo ein Hamburger versteht, was er schreibt da. Man versteht sofort die Klänge, weil man das vielleicht öfters mal hört.
Und immer aber in diesem französischen Ouvertürenstil bleiben, also auch wieder da die Welt zusammenführen.
Ja, also die Architektur bleibt so wie gehabt. Ja.
Ein paar Beispiele daraus. So klingt Telemanns Alster-Echo. Und das sind die unterschiedlich großen hamburgischen Glocken. Und so klingt's, wenn sich Telemann über Dorfmusikanten lustig macht. Das weitaus witzigste Stück, sage ich mal, oder jedenfalls das offensichtlichste, das sind diese konzertierenden Frösche und Krähen. Erzähl uns was darüber. Bevor man das einspielt, muss man ja wissen, dass man nicht, oh, bin ich auf dem, ja, ist was kaputt bei mir.
Naja, das war für uns natürlich lustig, das zu probieren, wie weit man diese lautmalerische Dinge interpretieren darf, weil er schreibt natürlich normale Noten. Und
also es geht um Krähen und es geht um Frösche.
Ja, genau. Aber er schreibt es natürlich in einem normalen Notenbild. Und wir haben die Krähe und Frösche gesucht, indem wir mit Lisandi gespielt haben und mit Krachen in den Hörnern und natürlich mit Zeit und einfach uns mehr mit dem Lautmalerischen zu beschäftigen als mit dem Notenbild. Also ich glaube, das ist vielleicht überhaupt eine wichtige Herausforderung in der Musik, dass man sich, die Grundlagen oder die Fundamenten, von denen er ausgeht, dass man das gut versteht und gut kennt. Aber natürlich willst du dann irgendwann kreativ mit dem Material umgehen. Und das, was da steht, ist ja nicht die Musik. Wir müssen die Musik machen. Und das war natürlich sehr lustig in dem Stück.
Also man kann schon sagen, man hört nicht nur euch ein bisschen grinsen. Man hat das Gefühl, auch Telemann hätte seine Freude dran gehabt.
Ich hoffe sehr. Thank you.
Musik.